Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrtes, hochverseuchtes Publikum hier bei unserem Podcast, der jetzt ja neuerdings Folge 3 den Titel trägt, Alles außer Corona. Ich begrüße ganz herzlich wieder Oma Sarsam.
Bis gehört. Schönen guten Abend, schönen guten Abend.
Und unseren Korrespondenten. Jetzt muss ich jetzt schon locken. Warte, Konzentration. Klaus Eckel.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte zu Beginn unseres Podcasts auf eine Kritik antworten, die mir gegeben wurde in meinem Verlauf der gefällt mir's, also der Kommentare, dass ich nicht rasiert bin. Oh. Ich habe es verabsäumt, im Hamsterkauf einen Rasierapparat, also einen Trimmer zu kaufen. Und versuche jetzt mit Klopapier das irgendwie wegzuwischen. Aber es geht nicht. Also ich bin.
Das, obwohl unser Titel ja zuletzt war, meine Tante rasiert sich. Vielleicht war das dann ein bisschen der.
Ja, aber leider nicht der Onkel.
Ja, aber der Onkel nicht. Sonst hätte es ja heißen müssen, meine Tante rasiert sich. Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen. Nein, zuerst wollen wir, also wie ist es jetzt eigentlich mit, reden wir jetzt über Corona oder nicht? Was ist das geklärt?
Ich würde sagen, am Anfang kurz vielleicht, dass wir zumindest ja. Es kurz berührt haben und dann lassen wir es wieder in Ruhe.
Heute ist Sonntag, das ist das Ende der zweiten Woche der sogenannten Ausgangsbeschränkung und Quarantäne, freiwilligen Quarantäne ist heute.
Habt ihr gelesen? Heute ist es, man glaubt, es ist die Tagespresse, aber es war Ö24, war heute die Schlagzeile. Schockmeldung, Achtung, Doppelpunkt, Dancing Stars erst im Herbst. Ich habe mal bei dieser ganzen Corona-Krise hab ich gedacht, das ist der Dammbruch, oder? Da wird der Leute sagen, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's.
Wir lassen uns wir verlieren gerne die Jobs. Die Kindergärten geht's alles zu, aber Dancing Stars erst im Herbst.
Das geht nicht mehr.
Schockmeldung, das ist aus. Jetzt ist.
Vor allem wie unsere.
Lichter mehr für Dancing Stars kommt jetzt.
Lichter mehr für Dancing Stars, genau. Beziehungsweise, wie unsere lieben Kollegen Stermann Grissemann richtig gesagt haben, die Sendung heißt jetzt Dis Dancing Stars. Das ist herrlich, oder? Liebe Grüße, Gratulation an die Kollegen Stermann Grissemann übrigens. Von dieser Stelle. Ja, wie geht's euch am Ende der zweiten Woche?
Ja, das Aufregendste, was bei mir passiert ist, war, dass ich einkaufen war, wie immer. Das ist jedes Mal eine große Vorbereitung. Ich mache eine Liste, wo ich genau schaue, wann gehe ich, wohin, damit ich nur einmal durch muss und möglichst schnell durch bin. Dann ist auch die Frage, wie stark verkleidet man sich? Und nimmt man Mundschutz, nimmt man Handschuhe? Mit den Handschuhen greifst du dann doch alles an. Und da bin ich auf etwas Interessantes gekommen. Ich war bei einem Supermarkt und habe einen von oben bis unten zugeknöpften Mann wirklich mit einmal Handschuhen und einer FFP2-Maske, das ist die schon ein bisschen was bringt, gesehen. Und der hat aber alles, was er gefunden hat, nämlich fremde Menschen, fremde Einkaufswagen und das Obst, komplett ständig angegriffen. Und da habe ich gedacht, das ist eine wunderschöne Parallele. Ich glaube, es hat damit zu tun, sobald du eine Hülle um dich hast, verhältst du dich anders. Wie Menschen in einem Auto, wenn Menschen in einem Auto sitzen, verhalten sie sich auch nicht so, wenn sie auf der Straße einander begegnen, sondern haben diese Hülle um sich herum. Und das ist ein Phänomen, das ist jetzt so eine Einzelbeobachtung. Aber vielleicht an die Leute da draußen, bitte schaut aber nach, Menschen, die komplett verhüllt sind mit den FFP2-Masken und Handschuhen und einem Schutzwall um sich herum, verhalten sich die wirklich anders oder ist das nur mir aufgefallen? Die mich interessieren. Und verhalten die sich alle unvorsichtiger? Ist es jetzt ein Vorurteil, dass ich jetzt in die Welt setze oder eben nicht?
Im Straßenverkehr sind das also, Entschuldigung, ja.
Ich kann es schwer beantworten. Ich habe keinen Führerschein. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt von einem Auto als Autofahrer. Ich kann es nur als Beifahrer. Ich verhalte mich als Beifahrer nicht recht anders als sonst auch, weil.
Ja, aber es ist trotzdem ohne Auto. Aber das Rollenverhalten stimmt. Ich meine, es ist ja so, wenn man an einem Tag fällt mir immer auf, wenn ich drei Sachen bin, also ein Fußgänger, ein Radfahrer und ein Autofahrer. Schimpf als Fußgänger, denke ich mir, alle Radler sind Trotteln, als Radfahrer, alle Fußgänger sind Volltrotteln und alle Autofahrer können überhaupt. Und kaum sitzt im Auto, denke ich mir, alle Fußgänger und Radfahrer sind super Trotteln. Also, das würde, wenn man diese Analogie hernimmt zu der Supermarktsituation, denkt sich der mit der Maske, weil er Maske hat. Also, er fühlt sich jetzt in der Gruppe der Maskenträger, Alle Nicht-Maskierten sind Trotteln.
Wahrscheinlich.
Und ja, natürlich. Verhält sich dementsprechend asozial. Kann das, also ich bin jetzt kein Psychologe, es war jetzt eine Laien, eine gefährliche Halbwahrheit, aber es ist so eine Theorie jetzt gerade, die entstanden ist. Eine weitere ja, unnötige.
Es gibt ja wahnsinnig viele psychologische Ratschläge jetzt auch, wie man sich verhalten soll. Und wahnsinnig, weil du sagst, wieder eine der vielen Theorien. Es gibt ja unendlich viele Leute, die jetzt Ratschläge geben, wie man sich verhalten soll und was man tun soll und so weiter. An was haltet ihr euch? Also gibt es irgendwas, wo man sozusagen, oder was ist jetzt eigentlich in der Zeit das, was einem Halt gibt, wo man sagt, okay, ist es diese Kurve? Wir sehen jetzt jeden Tag in der ZIP, wie viele Neuinfizierte, wie viele Intensivbetten, wie viele Tote. Und ist es, also mir gibt es jetzt momentan Hoffnung, weil ich sehe, dass also sozusagen die Beschleunigung der Infektion wird verlangsamt gerade. Also das hat einen Sinn, was wir machen.
Richtig. Was mir Sicherheit gibt, ist ich habe eine eigene Tabelle angelegt, in der ich selber nachschaue. Ich habe jetzt lange, lange Zeit genau geschaut, den Infektionsverlauf angeschaut, immer mehr Infizierte, noch mehr Infizierte, schneller der Prozentsatz, ja, am Anfang gestiegen, jetzt wieder gesunken. Was mich sehr beunruhigt hat, war die Anzahl der Genesenen blieb über 9 Tage bei 9. Und ich habe mir gedacht, wieso sind seit 9 Tagen nur 9 genesen, aber insgesamt vor 14 Tagen Hunderte erkrankt. Aber es hat sich dann rausgestellt, und das gibt mir jetzt Sicherheit, irgendein Statistiker hat vergessen, die weiteren Genesenen einzutragen. Und somit sind eh wieder mehr Leute gesund geworden. Und nicht nur in China werden Leute wieder gesund, sondern auch bei uns werden sie wieder gesund. Und jetzt haben sie es nachgetragen, es sind schon über 200 oder 300 Genesene. Somit, es hängt nach und sie kommen, aber die Genesenen kommen.
Das es ist so, dass es sehr viele Leute gibt, glaube ich, die... Ha?
Ich denke mal, vielleicht bin ich ja dann irgendwann einmal einer der Genesenen.
Ja, vielleicht haben wir es auch schon gehabt.
Kann auch sein. Ja.
Auch die Theorie, dass es vielleicht viele Leute schon gehabt haben. Also erst wenn diese Tests, so habe ich verstanden, wenn diese Tests, Antikörpertests...
Habe ich schon zu Hause.
Du hast einen Antikörpertest zu Hause?
Ich habe einen zu Hause. Ich habe ihn noch nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ein spannender Moment, das hier in dem Rahmen einmal zu machen.
Hast du zu Blick 3? Die Frage ist uneigennützig.
Ich will es gar nicht wissen.
Was ist das für ein Freund?
Ich kenne da wen, der wen kennt, der wen bräuchte.
Den der Hund braucht, wenn. Ich habe einen Antikörpertest, aber von diesem Antikörpertest wird er grundsätzlich abgeraten, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn der Antikörpertest zum falschen Zeitpunkt, nämlich zum Zeitpunkt der beginnenden Erkrankung gemacht wird, so ist er negativ und kann dir durch dieses falsch negative Ergebnis den Eindruck vermitteln, dass du gesund wärst, du gehst raus, greifst ja, alles
Moment,
an.
Moment, Herr Doktor. Der Antikörpertest. Herr Doktor, können Sie mal schauen, wie brennst du so. Der Antikörpertest testet doch, ob du Antikörper hast.
Richtig.
Ja, wenn der Antikörpertest negativ ist, hast du keine Antikörper.
Richtig.
Das heißt, du hast das noch nicht gehabt.
Na, weil vielleicht hast du es gerade. Und du hast noch nicht ausreichend Antikörper gebildet.
Ja, sag ich ja. Eben. Das heißt, wenn der Antikörpertest negativ ist, bleibst du auf jeden Fall so lange zu Hause oder gehst mit der Maske herum und versuchst niemanden zu treffen und anzustecken, bis der Antikörpertest sagt, du bist negativ. Jetzt ist aber die Frage bei der Herdenunion. Bei der Herdenimmunität ist es ja so, dass es ja 60% haben müssen oder 70%.
Genau.
Das heißt, 30% haben es nie. Das heißt, was macht man jetzt als jemand, der es nie haben wird? Ich muss ja ewig ausbleiben, quasi.
Weil du noch immer nicht positiv warst.
Ja. Da reden dann alle schon herum, die es gehabt haben und ich habe es nicht gehabt, jetzt sitze ich immer noch daheim. Das verstehe ich nicht ganz, wie das geht.
Das wäre, aber andererseits, wenn du mit der Herdenimmunität davon ausgehst, dass irgendwann einmal die gesamte Herde, also wir, nicht mehr diese Welle weiter anstecken können, wäre es ja dann irgendwann einmal weg. Aber ich glaube, dass es noch immer zu früh ist, aber dafür bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige, aber wahrscheinlich gerade niemand. Es hat einfach noch niemand dieses Virus miterlebt. Niemand weiß, wie lange hält die Immunität tatsächlich an. Sind es jetzt mehrere Wochen, mehrere Monate oder mehrere Jahre? Sehr wahrscheinlich ist es, dass es doch länger hält. Und dass, wenn du es ein zweites Mal kriegst, dass du vielleicht trotzdem eine nur mehr abgeschwächte Form dieser Erkrankung hast. Ja. Aber ich glaube, nachdem es noch keiner weiß, was dieses Virus tatsächlich jetzt alles kann und so drauf hat, ist es völlig, völlig richtig, dass wir mal sagen, wir tun jetzt einmal so, als bräuchten wir 60%, die es gehabt haben, oder 70 oder 80 oder 50 und warten mal ab. Und falls du einer derer bist, die es noch nicht gehabt haben, überlegen wir uns dann einen Plan für dich, Nia.
Okay. Dein Bücherregal, du hast ja dich eh beschwert, dass du nur 20% der Bücher in dem Regal gelesen hast, das hinter dir steht. Und du wirst vielleicht auf eine Quote von 70% am Ende dieser
Situation wobei kommen. Man sagen muss, in meiner Bibliothek ist es so, dass die Leseimmunität schon bei 5% eintritt. So, wenn du 5% gelesen hast, bist du immun gegen die anderen Bücher und liest sie nicht mehr.
Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wir vielleicht am Ende dieser Zeit, um wieder was Positives herauszufinden, ein unglaubliches Körpergefühl entwickelt haben. Weil jeder wacht in der Früh auf oder zum Mittag, wenn er irgendein Kratzen spürt oder irgendein bisschen Schnupfen, denkt er sich, das könnte schon was sein. Er beobachtet auch ganz genau den Partner. Es hat es der nicht schon, ja? Also man kriegt ja unglaublich, ich glaube, man greift sich auf die Stirn, ist es Fieber oder war jetzt kurz in der Sonne? Vielleicht entwickeln wir am Menschen ein unvorstellbares Körpergefühl am Ende dieser Isolation.
Das mag sein, ja. Wobei ich glaube, dass heute ist ein Interview von mir erschienen in der Presse. Und ich habe, abgesehen davon, was ich jetzt sagen wollte, möchte ich was anderes sagen. Ich habe ein E-Mail bekommen von jemandem, der sich beschwert hat über zwei Punkte in dem
Interview. Über die Delfine wette ich.
Nein. Er hat sich darüber beschwert, dass ich gesagt habe, dass man jetzt den Flüchtlingen nicht helfen kann, weil man sich selbst hilft. Und dass ich gesagt habe, ich habe eh so viel Quant zu Hause, dass ich noch 10 Jahre in Quarantäne sein kann. Und falls der Mensch wird natürlich nicht zuhören, weil er gesagt hat, er kann sich jetzt meine Programme nicht mehr anschauen, weil er mich so furchtbar findet. Er hat gesagt, ich nehme überhaupt keine Rücksicht auf die Unternehmer, die jetzt Angst haben, dass sie kein Einkommen mehr haben. Da habe ich mir dann gedacht, wie ich das gelesen habe, der hat natürlich völlig recht. Das ist natürlich eine blöde Aussage zu sagen, ich kann so lange zu Hause bleiben, ich habe genug gewandt. Was ich damit gemeint habe, ist, dass wir summa summarum das, was wir jetzt machen müssen, er hat auch kritisiert, dass ich gesagt habe, man kann auf der Couch liegend Leben retten, aber die Flüchtlinge, finde ich, sollte man nicht retten. Das habe ich so nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, dass wir jetzt in einer Schocksituation noch sind, wo wir zuerst einmal sozusagen, wenn es blutet, dann muss ich zuerst einmal die Blutung stillen, bevor ich jemandem anderen helfen kann, weil sonst verblute ich. Aber das ist natürlich ein Punkt. Einerseits geht es uns wahnsinnig gut, weil wir ja eh genug haben. Wir haben genug zu essen. Jetzt sind wir halt ein bisschen zu Hause, können nachdenken und Bücher lesen. Andererseits ist natürlich die wirtschaftliche Bedrohung schon groß, ja, weil du natürlich, das verstehe ich schon, dass man Angst hat, wobei, was ich dem entgegenhalten kann, ist, ich habe nicht nur Angst, dass ich nichts mehr verdiene. Schau, er hust schon.
Ich wollte zurückhalten, ich konnte nicht. Aber es war kein trockener Husten. Ich habe die Webcam, habe ich schon eine Analyse, die analysiert jetzt meinen Husten und die hat gleich geschrieben, kein Corona-Husten.
Kein Corona-Husten. Ich ist ja nicht so, dass ich nichts verdiene, ich muss ja auch Geld zurückgeben. Also wir geben jetzt jeden Tag ein paar tausend Euro zurück, weil die Leute Karten zurückgeben, was ich total verstehe. Ja. Aber es hat irgendwie mir auch gezeigt, wie schwer es ist, sozusagen eigentlich jetzt irgendwelche Standpunkte einzunehmen, ohne dass man gleich irgendwen auf den Schlips tritt. Es wird ja auch sehr viel darüber geredet, man darf jetzt die Regierung nicht kritisieren für die Maßnahmen. Ja. Oder eben, dass zum Beispiel es um die Öffnung der Gärten und so weiter geht. Ja? Habt ihr auch das Gefühl, dass man jetzt die darf man die Regierung kritisieren für diese Maßnahmen? Oder ist es nicht eher so, dass das, was die Regierung tut, einfach das ist, was ein Notarzt auch tut, wenn er jemanden rettet?
Aber also ist man nicht als Satiriker jetzt da sowieso in einer Lose-Lose-Situation? Also, dass man eine Regierung gut findet, ist für einen Satiriker ein Tabu.
Na, das furchtbar. Darf
man nicht. Also seitdem es Satire gibt, hat sie noch nie eine Regierung gefunden. Also das ist ja, da schieße ich mir ins Knie, während die mich sagt, das ist eine tolle Regierung. Das ist ja Teil von unserem Berufsstand, das ständig zu kritisieren. Deswegen ist es absurd, dass jetzt gerade wir und auch andere Kundschaften sagen, das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch wahnsinnig viele Leute, auch in unserem Berufsstand. Ich habe heute auch mit einer von uns telefoniert, der sagt, das ist alles ein Schmoren oder ein Blätz überspitzt und übertrieben. Und da kommen die ersten kleinen Verschwörungstheorien, wer hat ein Interesse daran und wer wieder davon lebt. Ja. Und man, was mir jetzt gerade auch auffällt im kleinen Umfeld, ist, dass diese Maßnahmen immer stärker in Frage gezogen werden. Also ich merke auch in der Nachbarschaft, wenn ich spazieren gegangen bin über den Zaun, sagen sie, naja, vor einer Woche war es noch richtig, aber jetzt sind die ganzen Unternehmen, also einer hat dann richtig gesagt, naja, also richtig, er hat gesagt, dass wir reden jetzt dann über die Corona-Toten, aber wir sollten über die Selbstmordtoten von Gewerbetreibenden reden, weil das wären, die müsste man gegenrechnen, weil aufgrund von Konkursen stehen die alle vor dem Nix und das ist dann eine ganz andere Altersgruppe als die Corona-Toten. Die sind nicht 85, sondern die sind vielleicht 40, 45. Das ist natürlich ironisch übertrieben, aber es spricht ein bisschen was an, was manche jetzt schon denken, die sagen, man lässt natürlich für diese Maßnahmen jetzt wahnsinnig viel Leid auch vor die Hunde gehen. Das muss man schon, das muss man einfach ganz laut sagen. Das spüren einfach viele. Oder jeder kennt zumindest jetzt jemanden, der, ganz gut, jeder kennt jetzt jemanden, den es wirtschaftlich treffen wird. Aber nicht jeder kennt jemanden, der Corona infiziert ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun.
Meine aber wir sind ja noch am Anfang der Epidemie.
Eben. Das
kommt ja noch.
Ja, aber es werden immer, das ist aber interessant, die zwei Kurven müsste man einmal zeichnen. Die eine Kurve zeigt die Wirtschaftstreibenden, die gerade in den Konkurs gehen, und die andere zeigt die Corona-Infizierten und welche gerade schneller ansteigt. Im Moment führen, glaube ich, gerade die Wirtschaftstreibenden, die gefährdet sind.
Aber da kann ich als Sprecher der Regierung nur sagen,
das wollten Sie immer haben, dass du das wirst, glaube ich.
Ja, Sie haben erreicht, dass ich der Sprecher der Regierung bin. Die Regierung sorgt ja dafür, dass die Menschen eben, also die Unternehmen eben nicht in Konkurs gehen müssen. Ich meine, wer hätte, wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, dass Sebastian Kurz 38 Milliarden zur Verfügung stellt, damit es keine Arbeitslosen gibt, und damit die Leute nicht in Konkurs geht, hätte ich gesagt, du hast den Namen verwechselt. Bruno Kreisky heißt der Mensch.
Die Urne von Bruno Kreisky.
Also weißt du, die Urne von Bruno Kreisky.
Das heißt im Grab, der hat keine Urne, oder?
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, der hat ja gar nicht. Aber, ja,
aber weißt du, die Regierung tut ja was dagegen. Es ist ja so, dass es diese Programme alle
gibt. Ja, aber diese Internetseite mit den Anträgen hat einmal drei Tage nicht funktioniert.
Also ja, aber entschuldige, das darf man doch, ich bin wirklich der Regierungssprecher heute.
Das merke ich. Die haben zwei Tagen
eine Homepage, mir trotteln, haben eine Woche nicht gewusst, wie man Skype.
Ist dir aufgefallen, dass du grün-schwarz angezogen bist? Nee, das kann kein Zufall sein. Ich wette, der türkise Unterhose.
Ich habe heute einen Trachtenjanker an, seht ihr das?
Ja, schön. Aber den Unternehmen muss ich durchaus etwas ausrichten. Nachdem wir ja selber selbstständig sind, sind wir ja in der Form ebenfalls Unternehmer und wissen ja, dass es um einen massiven Geschäftsentgang geht. Du hast Mitarbeiter, die du zahlen musst.
Ja.
Du hast laufende Kosten, die weiterlaufen. Völlig, völlig klar. Aber ganz, ganz lieben Gruß von meinen lieben Freunden, befreundeten Ärzten aus dem Spital, die ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit sich in die Nähe, nämlich in direkten Kontakt mit Corona-Patienten begeben und nach Italien schauen und sagen, da sind bereits 60 Ärzte verstorben. Und es sind nicht nur Ärzte, nämlich alle Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, riskieren da alles, um Menschenleben zu retten. Und das ist einfach eine Ausnahmesituation, in der jetzt einmal alle wirtschaftlichen Verluste durchaus zu sehen und zu berücksichtigen sind und mit einem Blick in die Zukunft, übrigens mein Thema für heute, mit einem Blick in die Zukunft nochmal genau nachzuschauen ist, wie schafft man das Ganze? Aber aktuell geht es darum, dass man irgendwie die am Platz im Spital brauchen, versorgen können, nämlich auch die nicht Coronavirus erkrankt sind, sondern die auf der
Meidlinger
Hauptstraße ausrutschen. Ja. Und sich das in den Oberschenkelhals brechen, einen Platz brauchen und dann vielleicht keinen kriegen und daran versterben.
Das stimmt.
Und darum geht's.
Punkt. Also mir ist lieber, das ist jetzt sehr frech, was ich sage, mir ist lieber, ich gehe mit meinen zwei Theatern in Konkurs, ja, und muss nachher in der Josefstadt kleine dritte Aktrollen spielen, ja, den so Hans-Moser-Komiker-Rollen, ist mir lieber, als die Ärzte in Wien im AKH oder in Österreich sterben oder sind krank und es sterben dann 100 Leute am Gang, weil einfach keiner mehr da ist und es einfach niemand mehr geht. Was wir ja sehen, was passiert, und wie gesagt, wir sind am Anfang dieser ganzen Sache. Wir werden erst sehen, was in England und in Amerika passiert, wo es kein Gesundheitssystem, kein gescheites.
Schon, mir gebe ich dir recht, aber die Frage, die sich manche stellen, ja, und den Gedanken dafür schon aufkommen lassen, ob man sich differenzierter macht, ob man es nicht, ob man jetzt nicht nach Ostern sagt, okay, die wirklich Leute ab 60, 70, ja, die müssen weiter diese Maßnahmen. Man kann vielleicht bei den Jüngeren, es gab noch kein Kind, was ich gelesen habe, es gibt ja viel zum Lesen, aber das habe ich mehrfach gelesen, dass noch einen Erwachsenen infiziert hat zum Beispiel, ja. Und es gibt natürlich auch...
Nein, das stimmt nicht, Klaus, Klaus.
Doch. Also Kinder können sehr wohl, sie sind sogar sehr wahrscheinlich die größten Vektoren.
Okay. Weißt du, ich war heute sogar witzigerweise im Spiegel, ist das gestartet. Aber gut, bitte, es mag alles mögliche, auf jeder Seite gibt es was Falsches, aber... Wie dem auch sei, ich glaube trotzdem, dass du auch Folgeprobleme jetzt gerade uns aufhalst. Ja, es gibt einfach viele Leute, die haben einfach Probleme, in 40 Quadratmetern mit ihren drei Kindern jetzt zu leben. Und man kann überlegen, ob man nicht differenziert weitermacht. Und nicht.
Aber ich glaube, das tun sie ja. Ich glaube, dass du ich als Regierungssprecher möchte sagen.
Du gehst mal als Regierungssprecher möchte sagen. Ja. Im Vergleich zu dir ist mir der Kurz sympathisch jetzt. Der braucht nichts, einen oder anderen Regierungssprecher möchte
ich haben. Ich als Vorstand vom Steirischen Bauernbund möchte sagen, dass er passt. Ja. Nein, jetzt ganz ehrlich, ich glaube, das tun die. Ich glaube, die sitzen jetzt gerade mit diesen Linien, mit diesen rauf, runter. Die sitzen jetzt gerade und überlegen sich, wann können wir was aufmachen und wie viele neue Infizierte haben wir dadurch. Ich glaube, das tun die eh.
Können uns sicher sein, dass wenn alles vorbei ist, werden die Stimmen sehr, sehr laut werden, dass alles übertrieben war.
Natürlich.
Das ist es aber nicht.
Also das außer es gibt England zum Beispiel, wo das fatal ausgeht. Ich glaube, wir haben ja immer die Vergleichsländer. Wir haben die Schweden, die darauf pfeifen, mehr oder minder im Moment. Wir haben die Engländer, die lang darauf pfiffen haben. Und wenn es bei denen gar nicht schlimm ausgeht, dann wird das immer zum Vorwurf kommen. Das, ich glaube, wir haben ja diese Vergleichsländer, die haben wir ja. Die haben wir,
ja, definitiv. Ja. Okay, Freunde, ich muss euch kurz aufmerksam machen. Ich bin ja auserkoren worden, mitzuzählen, wie viele Minuten. Wir haben jetzt schon 22 Minuten geplaudert über
Corona. Wir haben noch 8 Minuten fürs Thema.
Ja, wir haben für unser Thema noch 8 Minuten.
Der Podcast heißt Alles außer Corona, finde ich.
Ja. Also vielleicht verlängern wir ihn auf, es gab noch keine Beschwerden, dass er zu lang ist. Wir können ihn vielleicht auf 35, 40 verlängern, aber dann ist Schluss. Letztens waren wir auf 45.
Wer zahlt's?
Ja, sag sowas Trauriges, ne? Wir hätten auch übrigens nie im Leben, hätten wir drei gratis dieses Gespräch, dieses Dings gemacht.
Da merkst du diese Not, wenn Kabarettisten was gratis machen, dann ist wirklich...
Dann ist die Kacke am Dampfen. Okay, unser Thema heißt, wie Oma, von dir ist das Thema heute.
Das war meine Frage. Wir sind ja als Menschen ständig am Planen der Zukunft. Wie weit denkt man die Zukunft? Wie weit habt ihr früher in die Zukunft geplant, eure Leben, eure Tage? Wie schaut es jetzt aus? Was hat es verändert? Hat sich euer Blick in die Zukunft verändert? Schaut ihr jetzt nur noch, was passiert die nächsten 2 Stunden, die nächsten 24 Stunden? Oder ist der Blick in die Zukunft sogar noch weiter geworden? Schaut man jetzt nur weiter in die Zukunft? Was ist in 4 Monaten, 5 Monaten, 6 Jahren? Das würde mich interessieren, wie es euch geht. Klaus.
Also ich finde ja, ich wurde mit diesem langfristigen Gedanken geimpft, wie viele meiner Generation. Ich bin 74er Jahrgang. Und mein Vater hat natürlich auch zu mir gesagt, man muss immer schauen, was in deiner Pension los ist. Ja. Deswegen haben wir einen Bausparvertrag gehabt, eine private Pensionsversicherung. Man hat irrsinnig langfristig gedacht schon. Das war eigentlich so elterngeimpftes Denken. Du musst für später. Was du studierst, musst dir später einen Job bringen, musst Geld verdienen. Und ich glaube, das kippt gerade auch ein bisschen. Also keiner glaubt mehr an die Langfristigkeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor dem Kabarett an Speditionen gearbeitet habe, habe ich oft die Frage von meinem Chef bekommen, wo siehst du dich in 5 Jahren? Und ich habe mir dann oft am Schreibtisch gedacht, ich habe mir oft gedacht, ich weiß am Vormittag nicht einmal genau, was ich am Nachmittag machen möchte. Oder also ich war mir nicht sicher, ob ich den Nachmittag einhalten kann. Wahrscheinlich in 5 Jahren. Keine Ahnung. Ich habe diese Frage immer absurd gefunden. Ja? Und sie wird aber weiterhin in vielen Firmen gestellt. Wo sehen Sie sich in 3 Jahren, in 4 Jahren? Und jetzt sehen wir mal, vor 5 Wochen haben sie alle Leute ganz woanders gesehen als zu Hause im Homeoffice. Ja, und dann, ich glaube, man weiß ja nicht, was diese ganze Erfahrung hier mit uns macht, aber ich glaube, dass vielleicht an dieser Langfristigkeit, was mache ich in 10 Jahren mit meinem Leben, oder wie viele Leute auch sagen, ja, jetzt habe ich einen Stress, aber in der Pension, da gehe ich dann fischen und dann gehe, dann mache ich was mit meinen Kindern, die sind dann zwar schon 37, aber mit mir nichts mehr zu tun haben, aber man verschiebt ja viel in die Ferne. Und ich glaube, das könnte sich vielleicht, dieser Zukunftsgedanke, diese Gegenwärtigkeit, die man ja auch von Tieren lernen kann, das ist ja das, deswegen haben wir die Leute, finde ich, gerne Haustiere. Warum hast du gerne einen Hund? Weil ein Hund immer im Jetzt ist. Ein Hund überlegt es nicht, was mache ich in 10 Minuten. Ich glaube, man weiß es nicht. Aber ich glaube, also wenn ich einen Hund beobachte, der freut sich jetzt, der hat immer jetzt für die Zeit und ist sehr gegenwärtig. Ich glaube, das genießen Menschen an Haustieren, diese Gegenwärtigkeit und nicht, was war früher alles schlecht. Oder besser sogar, und was könnte in der Zukunft mich alles bedrohen. Und diese Gegenwärtigkeit, vielleicht wieder was Positives heute von mir, vielleicht finden wir die durch diese Krise ein bisschen mehr. Nicht dieses ewige, was ist in 3 Jahren, sondern zu überlegen, was machen wir heute Nachmittag, ist schon lang genug.
Ja, ja. Lange also was den Hund betrifft, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, Hunde können 2 Schritte vorausdenken.
Das ist auch eine Zukunft.
Also 2 Schritte Hund, Zukunft. 2 Schritte Zukunft. Ja, der Hund weiß, wenn ich auf die Klinke springe, ist die Tür offen und dann komme ich raus. Aber was er da draußen macht, das weiß er nicht. Naja. Und so bin ich auch. Also ich stehe jetzt nach unserem Podcast hier auf und ich weiß, ich mache den Eiskasten auf, aber was ich essen werde, weiß ich noch nicht.
Naja, du bist ein reinkarnierter Chihuahua.
Ja. Steirischer Chihuahua.
Du, ja, Oma Zukunft, bei dir?
Was?
Ja, der Oma hat gar nichts
so, ja, sag Oma, sag du mal.
Meine Frage ist, pseudophilosophisch, ich bin es halt, aber der Mensch funktioniert halt besonders deswegen besser als ein Tier, deswegen finde ich den Hund jetzt spannend, weil er in die Zukunft plant. Das ist ja die größte Fähigkeit, die wir haben, ist Situationen zu abstrahieren und zu planen, ohne dass sie wirklich eintreten müssen. Und das ist ja ein Gedanke, den ich jetzt im Kopf oft vergleiche mit Vorurteilen, weil genau durch diese Vorurteile, die du im Kopf hast, funktioniert dein Gehirn so effizient. Du hast ein Vorurteil, sei es jetzt des Tages, du stellst dir vor, wie wird dein Tag werden. Und für alles, was dem entspricht, braucht dein Gehirn nichts mehr zu berechnen und ist deswegen so unglaublich schnell. Für alles, was diesem Vorurteil nicht entspricht, muss es erst zu rechnen beginnen. Das heißt, das ist der große Unterschied, warum unser Gehirn so effizient arbeiten kann, weil wir so viel vorausberechnen können.
Ja.
Und das fand ich bei mir spannend. Das ist komplett weg. Ich habe nichts mehr. Also ich glaube an nichts. Ich weiß nicht, was ist. Gestern war alles gut, heute ist alles schlecht und morgen soll es wieder gut sein. Und mir fehlt jetzt dieser Boden, diese Basis irgendwie. Und ich suche jetzt wieder diese Sicherheit in Form von Vorurteilen. Das ist lustig, aber eben Vorurteil positiv gesprochen. Vorurteile müssen ja nicht immer was Böses, Negatives, Rassistisches sein, sondern Vorurteile können eine Berechnung von etwas sein. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, und das lerne ich jetzt gerade, mein Vorurteil zu nehmen und noch ein bisschen leichter anzunehmen, dass es nicht stimmt. Das ist das, wo ich jetzt gerade arbeite und sage, bin gespannt, wo mich das hinführt. Musikalisch ist spannend, weil ich jetzt einfach wirklich viel mehr Zeit habe, Musik zu machen und da überrascht wird, was sich alles ausgeht und was für ein schlechter Musiker ich in Wirklichkeit bin, weil so viel Zeit habe ich nicht gehabt, das rauszufinden. aber deswegen versuche ich mit vielen Instrumenten, gerne auch im Hintergrund
was, darüber. Was hast du durch Corona gelernt, dass ich nicht Geige spielen kann? Das hätte ich das so angehen können.
Genau. Ich weiß, ich kann nur 2 Akkorde wirklich gut und mit denen, aber die auf allen Instrumenten gleich schlecht quasi.
Ja, Josef Hader kommt mit 2 Akkorden seit Jahrzehnten aus. Der kann ja auch nicht
Modern mehr. Modern Talking mit einem, richtig.
Modern Talking. Ich habe ein totales Freude von Vorurteilen reden. Ich habe ein furchtbares Vorurteil. Aber ich glaube, es kommt daher, dass mein Großvater Philharmoniker war. Ich hasse es, wenn Kabarettisten Lieder singen.
Ich glaube, dass viele Kabarettisten gerne Musiker geworden wären und das hat dann einfach nicht gereicht und Musiker. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt belästige ich meine Zuschauer mit Musik, auch wenn sie wegen Wuchteln kommen sind. Ich belästige sie mit C, D und G7.
Und, du sagst doch mal was mit Viktor
Gerhard. Und alle Publikum so höflich.
Was? Ich sollte mal was mit Viktor, hoffentlich sieht das der Gernot nicht. Der Gernot ist ja kein Kabarettist, das ist ja ein Musical-Darsteller. Der hat es ja gelernt, verstehst du? Der hat ja das gelernt. Aber was ich noch weniger mag, ist, wenn Philharmoniker Witze erzählen. Das ist noch schlimmer.
Also magst du überhaupt nichts Branchenübergreifendes? Bei dir dürfte ein Fliesenleger dürfte bei dir nicht ausnahmsweise eine Glühbirne reinschrauben, kann man
nein,
sagen.
Nein. Ich bin ein großer Feind des Crossover.
Nur ohne Gegner.
Nein, aber was die Zukunftsüberlegungen betrifft, bei mir ist es momentan so, dass was in unserer Branche so schwierig ist, glaube ich, ist, dass wir nicht wissen, wann wir wieder spielen können. Mir ist es ja wurscht, wenn Sie zu mir sagen, Herr Nirwanani, ab November 2024, sage ich, gut, passt. Dann weiß ich, ich habe jetzt noch Zeit, lange Zeit, ein Theaterstück zu schreiben, ein Programm zu schreiben und so weiter. Aber weil wir ja vorplanen müssen, wir müssen ja die Karten verkaufen, wir müssen das proben und so weiter. Jetzt, ein Geschäft, ein Restaurant hat auch diese Vorbereitung, aber ich glaube, da geht es ein bisschen schneller. Oder es gibt viele Geschäfte jetzt, die sagen, okay, wenn wir ab morgen wieder aufsperren, sperren wir ab morgen wieder auf. Aber, und deshalb weiß ich nicht genau, soll ich jetzt meinen heutigen Tag planen oder soll ich mich hinsetzen und mir überlegen, was ist, wenn wir im September wieder spielen können oder können wir vielleicht schon im Juni spielen? Glaube ich eher nicht, wenn man den Virologen sozusagen zuhört. Den Spezialisten zuhört, oder vielleicht ist es noch später, oder ist es dann ab 100? Und dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, eben, hier sind wir beim Buddhismus, überleg dir doch einmal, was du jetzt machst. Also es zwingt auch mich mit, ich denke die ganze Zeit an irgendwelche Projekte und Stücke, und heute dann habe ich mir gedacht, ich brauche überhaupt jetzt nicht an Stücke und Projekte denken, weil ich weiß es ja eh nicht. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder, hat es einen Sinn, wenn ich jetzt 8 Wochen lang ein Theaterstück schreibe und dann sagen sie, man darf spielen, aber nur bis zu 20 Leuten. Dann habe ich ein Stück geschrieben, da kommen, spielen 24 mit, dann können wir es nicht spielen, weil dann müssten -4 im Raum sein, im Zuschauerraum sein. Also das zwingt mich auch zu diesem, zur Ruhe und zu diesem, ich hasse dieses buddhistische Wort, aber im Moment sein und sagen, ich nehme es an, es ist jetzt einfach einmal so.
Aber das ist doch einfach. Ja, ist nicht einfach, aber ich glaube, das erinnert mich immer sofort an diesen Castaway-Film mit Tom Hanks. Ja, der hat ja auch gehofft, dass er abgeholt wird, aber er hat nicht gewusst, wann. Und irgendwann ist er zu dem Moment gekommen, dass er den Augenblick als Augenblick wahrnimmt. Wir sind ja wieder bei diesem grauslichen Buddhismus, wo nicht alles stimmt, nur weil es salbungsvoll daherkommt, finde ich. Aber in der Form, und ich kenne das selber, ich glaube, dass ich, wenn ich mir diese ganze Zeit in meinem Leben absehen würde, wo ich zu viel über die Vergangenheit oder über die Zukunft nachgedacht habe, habe ich netto 5 Jahre gelebt. Also da bin ich eigentlich 5. Ich bin eigentlich 5. Der Rest ist Zukunftssorgen und Vergangenheitsbewältigung.
Vergangenheit ärgern und Zukunftssorgen.
Und das finde ich schade. Das finde ich echt schade. Und da nehme ich mir auch jetzt, zum Beispiel, ich schreibe jetzt, ich habe 3 so Buchprojekte seit Ewigkeiten rumliegen. Ich weiß, das eine, der vielleicht die Leute mehr interessiert, aber das andere interessiert mich mehr. Und ich habe mich dann jetzt wieder, was mich mehr interessiert. Weil dann denke ich mir halt schon pathetisch, ja, weiß ich, aber wenn ich jetzt Ende der Woche an irgendwas sterbe, dann freue ich mich mehr, dass ich diesem Buchprojekt nachgegangen bin, halb fertig, wo ich währenddessen die meisten Freude empfunden, aber nicht, wo ich mir gedacht habe, ah, das werden gern viele Leute lesen. So, diesen Gedanken hatte ich jetzt einmal. Ja.
Aber das heißt, du wirst im nächsten Monat so viel im Moment sein, dass du im nächsten Monat 12 Jahre alterst.
Das kann sein. Das will ich nicht. Ich mache mir
das ist mir vorgestern passiert, wie man sieht.
Du bist schon weit über der Zeit, oder?
33 Minuten und 33 Sekunden. Cool, oder? Also 34. Aber, 35. Also, 36. 37.
Wir sind ja bald wieder live, oder? Oder sollen wir es bei der Zeit lassen?
Ja. Ja,
sag mir noch was Tröstendes kommt jetzt noch, oder?
Was Tröstendes kommt, ich habe mir was Tröstendes überlegt, also nicht überlegt, sondern möchte euch was vorlesen, was ein bisschen länger ist, was unseren Beruf betrifft. Ja? Das ist vom Herrn Søren Kierkegaard. Mhm. Und der hat Folgendes geschrieben. Etwas Wunderbares ist mir widerfahren. Ich ward entzückt in den 7. Himmel. Dort saßen alle Götter versammelt. Aus besonderer Gnade wurde mir die Gunst gewährt, einen Wunsch zu tun. Willst du, sprach Merkur, willst du Jugend oder Schönheit oder Macht oder ein langes Leben oder das schönste Mädchen oder eine andere Herrlichkeit von den vielen, die wir in der Kramkiste haben? So wähle jedoch nur eines. Er schreibt weiter. Ich war einen Augenblick unschlüssig. Dann wandte ich mich mit folgenden Worten an die Götter. Hochverehrte Zeitgenossen, eines wähle ich, dass ich immer die Lacher auf meiner Seite haben möge. Da war auch nicht ein Gott, der ein Wort erwiderte. Hingegen fingen sie alle an zu lachen. Daraus schloss ich, dass meine Bitte erfüllt sei und fand, dass die Götter verstünden, sich mit Geschmack auszudrücken. Denn es wäre ja doch unpassend gewesen, ernsthaft zu antworten. Es sei dir gewährt.
Schön.
Ist großartig, oder?
Großartig.
Das ist unser Büro.
Wann hat er das geschrieben? Wann?
Das kurz bevor er sich erschossen hat, glaube ich. Das hat er... Ja. elfte Auflage 2012. Nein, das hat er geschrieben 1800... schieß mich tot, ich weiß es nicht genau. Im 19. Jahrhundert.
Sehr schön.
Jetzt du, Oma, jetzt kommt das Trösten noch von dir.
Was Trösten? Das ist fast was Buddhistisches, zufälligerweise. Ich habe was vom hervorragenden Musiker Joe Zawinul, der ja 600 Akkorde aus allein vier Tasten herausholen konnte.
Hast du jetzt gefurzt?
Bitte?
Hast du gefurzt?
Nein, habe ich nicht. Du leid?
Es hat so drrrt gemacht.
Wer als Erster mit der Nase schnüffelt, der hat meistens selbst geniffelt.
Entschuldigung. Verzeiht.
Also, nein, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, Joe Zawinul, der mit wenigen Tasten ganz, ganz viele Akkorde schon machen konnte, hat ein sehr schönes Zitat in einem, ich glaube, Ö1-Interview gesagt. Er hat gesagt, da ging es genau um das im Moment sein, in Wirklichkeit. Er hat gesagt, wenn du in einen Wald gehst und Schwammerln suchst, findest keinen. Aber wenn du ein Teil des Waldes wirst, findest du einen Korb voll in einer Viertelstunde.
Ja, okay. Das klingt einmal schön,
ja.
Ja.
Klaus?
Weil du gerade einen Musiker zitierst, dann zitiere ich auch einen. Ich finde, einer der schönsten Sätze, die ich kenne, ist von Stravinsky. Und zwar, der hat einmal den wunderschönen Satz gesagt, ein Stück ist fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann.
Ja, wunderbar.
Und ich finde, dass dieser Satz für alles möglich gilt, für Wohnungseinrichtung und für vielleicht sogar für Freundschaften manchmal, für alles Mögliche, was man anräumt in seinem Leben. Und ich habe mir heute die Analogie genommen und habe gedacht, ein Tag ist fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und da bin ich heute drauf gekommen, atmen.
Sehr schön.
Atmen genügt. Wunderbar. Das ist auch sehr schön. Was ist der Titel unserer heutigen Folge? Was ist der Vorschlag?
Also eindeutig, hast du gerade gefurzt?
Na, das finde ich fast zu...
Ja.
Was hast du beim Hochzeit gesagt? Ich denke drei Pfoten voraus.
Drei Pfoten?
Zwei Schritte.
Die vier Pfoten. Drei Pfoten vor, eine zurück.
Die amputierten vier Pfoten. Die drei Pfoten.
Wir denken zwei Pfoten voraus.
Wir denken zwei Pfoten voraus, finde ich aber sehr schön.
Schön.
Gut. Nehmen wir das?
Nehmen wir das. Wir denken zwei Pfoten voraus.
Meine Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, es ist schon wieder Wrrt. Es macht dann Wrrt bei wem? Bei mir nein.
Ich
will doch nicht mehr Herzschrittmacher sein. Ich verabschiede mich herzlich. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir melden uns demnächst wieder mit unserem Podcast Alles außer Corona. Schönen Tag noch.